embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. RevLab.
Hermann Hesse, mit seinen Werken verbindet mich eine tiefe Liebe. Als von existenziellen Ängsten geplagte Teenagerin las ich wohl alles, was der 1877 in Deutschland geborene und ab 1919 im Tessin wohnhafte Schriftsteller, Maler und Dichter je geschrieben hatte. Verstanden fühlte sich meine wunde Seele. So wie mir ging es vielen seiner Leserinnen, doch dazu später mehr. Eins seiner bekanntesten und beliebtesten Gedichte soll hier gleich den Anfang machen. Stufen. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauen in andere, neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden, des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde. Trotz dieser tiefen Liebe zu Hesse vergaß ich ihn irgendwie mit der Zeit, habe keins seiner Bücher nochmals gelesen, etwas, was ich sonst oft tue, da ich mich nie wirklich an die Inhalte erinnern kann. Doch seit ich in der Nähe von Lugano wohne, sehe ich dieses Schild «Museo Hermann Hesse Montagnola» regelmäßig, wie ein Wink. Komm, komm her zu mir. In den Tiefen meines Hirns liegt irgendwo auch die Information, dass Hesse ebenfalls Yoga und Meditation praktiziert haben soll. Ich lande also eines Tages in Montagnola auf der Collina d'Oro, also dem goldenen Hügel über dem Lago di Lugano. Die Sonne scheint zur Abwechslung. Die Welt ruht einen Moment lang im tiefsten Frieden. Ich treffe mich mit dem Direktor des Museums, Marcel Henry. Über Hesses Yoga-Praxis erfahre ich nicht viel, dafür umso mehr über sein Wirken, ja fast als Lebenscoach, würde man heute sagen.
Ich glaube, das macht ja Hesse auch aus, dass er eigentlich uns ins Herz spricht und dass er eigentlich ganz vielen ZeitgenossInnen letztlich aus der Seele spricht. Und das hat auch dazu geführt, dass Hesse eigentlich zum Korrespondenzpartner von Tausenden von Lesenden wurde. Hesse hat in seinem Leben über 40.000 Briefe geschrieben, wo so ein Großteil ging auch an Lesende, die sich vertrauensvoll an ihn gewendet haben, um eben auch Rat zu kriegen von ihm in schwierigen Lebenssituationen oder auch guten Lebenssituationen, die gibt es natürlich auch.
Also er war sowas wie ein Coach in seiner Zeit.
Er ist es für viele Menschen noch heute.
Ja. Warum? Also weil er so den Menschen ins Herz spricht, weil er selbst so diese unglaublich extremen Erfahrungen gemacht hat von ganz am Boden, ganz oben, oder?
Das mag sein. Ich sage immer, ich glaube, das Leben ist vor allem Amplitude, gegen oben wie gegen unten. Und wenn ich weiß, wie es sich unten anfühlt, dann kann ich, wenn ich oben bin, das auch einen kurzen Moment schätzen. Aber das Glück ist immer nur ein ganz kurzer Zustand. Und im Leben geht es ja eigentlich nicht um das höchste Glück, sondern um das konstante Glück. Und da ist Hesse sicher ein sehr gutes Beispiel, eben nach dieser schwierigen Kindheit mit vielen auch Hesse war bei Josef Bernhard Lang in Luzern in Behandlung, später bei C.G. Jung. Also hatte von dem her auch sehr profunde eigene Erfahrungen gemacht mit der damals noch jungen Disziplin der Psychologie. Er weiß, von was er spricht, und selbstverständlich, wenn ein Mensch mal ganz unten ist, dann sucht er irgendwo dieses konstante, normale Glück. Eben nicht das euphorischste Glück, sondern das konstante Glück.
Dieses konstante Glück zu finden, das dauerte einen Moment.
Wir wissen, Hesse hat sich zweimal auch das Leben nehmen wollen, also absoluter Tiefpunkt. Er hatte natürlich gleichzeitig auch Erfolg mit seinen Büchern, Demian, Steppenwolf, Siddhartha, das waren auch große Erfolge. Auch wenn sie natürlich in eine Zeit fallen, die historisch schwierig war, die ihn auch als ehemaligen in Deutschland aufgewachsenen Autor in der Schweiz leben, natürlich auch diese Situation hat ihm natürlich auch immer wieder Schwierigkeiten gemacht, weil er war natürlich auch eine Figur, die gerne hätte instrumentalisiert werden wollen für eben gewisse Kreise in seiner ursprünglichen Heimat. Das hat ihm viel Anfeindung auch eingebracht.
Hesse wollte sich nicht instrumentalisieren lassen und rief auch andere deutsche Intellektuelle dazu auf, das nicht zu tun. Etwa mit einem Aufsatz in der NZZ der Neuen Zürcher Zeitung im November 1914 mit dem Titel »O Freunde, nicht diese Töne«. Dort rief er die intellektuelle Elite in Deutschland dazu auf, nicht in nationalistische Polemik zu verfallen. Dieser Aufsatz brachte ihm einen regelrechten Shitstorm ein. Er wurde in der deutschen Presse zerrissen, alte Freunde brachen mit ihm, er erhielt Hassbriefe. Später bezeichnete Hesse diese Zeit als große Wende in seinem Leben. Und kurz darauf oder sogar noch mittendrin stürzte eine ganze Reihe von Schicksalsschlägen den Autor in eine noch tiefere Lebenskrise. Da war der Tod seines Vaters, eine schwere Hirnhautentzündung seines zum Zeitpunkt dreijährigen Sohnes sowie die auseinanderbrechende Ehe mit seiner ersten Frau Maria Bernoulli. Hesse begab sich in psychiatrische Behandlung nicht zum ersten Mal in seinem Leben. Bereits schon als Jugendlicher kämpfte er mit Depression und Suizidgedanken. Mit 14 Jahren versuchte er, sich das Leben zu nehmen. Ja, ein durch und durch Zerrissener. Und dennoch oder gleichzeitig schien da immer schon doch auch ein Fünkchen Resilienz zu sein. Gestutzte Eiche. Wie haben sie dich, Baum, verschnitten? Wie stehst du fremd und sonderbar? Wie hast du hundertmal gelitten, bis nichts in dir als Trotz und Wille war? Ich bin wie du, mit dem verschnittenen, gequälten Leben brach ich nicht und tauche täglich aus durchlittenen Rohheiten neu die Stirn ins Licht. Was in mir weich und zart gewesen, hat mir die Welt zu Tod gehöhnt, doch unzerstörbar ist mein Wesen, ich bin zufrieden, bin versöhnt. Geduldig neue Blätter treib ich, aus Ästen hundertmal zerspellt, und allem Weh zum Trotze bleib ich, verliebt in die verrückte Welt. Das schreibt Hermann Hesse im Juli 1919, im Jahr, als er sein Leben außerhalb der psychiatrischen Klinik wieder aufnehmen kann. Es ist das Jahr, in dem er allein ins Tessin umzieht. Die Ehe mit seiner ersten Frau ist zu Ende, auch sie ist inzwischen in psychiatrische Behandlung. Die drei gemeinsamen Söhne werden vorübergehend bei Freunden untergebracht. In dieser Situation zu schreiben und allem Weh zu trotze, bleibe ich verliebt in die verrückte Welt. Wow! Vielleicht hat dieser super resiliente Unterbau, der auch in Hesses Werken immer durchscheint, mögen die Protagonisten noch so zerrüttet sein. Vielleicht hat dieser resiliente Unterbau etwas mit dem Umfeld zu tun, in dem er aufgewachsen ist. Eigentlich hätte Hesse nämlich Pfarrer werden sollen, wäre es nach seinen Eltern gegangen.
Hesse ist in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen. Die Eltern haben beide für die Basler Mission gearbeitet. Sein Großvater hat die Mission in Indien etabliert. Darum auch der Bezug natürlich zu Indien im Vexillata. Religion war für Hesse vielleicht fast das Natürlichste, weil es seine Kindheit verkörpert. Wie sich dann seine Spiritualität entwickelt hat, das ist natürlich ein hochspannender Punkt, weil er sich von einer Religion sicher gelöst hat, um eigentlich fast etwas wie Synkretistisches sich anzueignen.
Ja, weil ich wollte gerade sagen, so die Basler Mission als quasi Spiritualitätswelt und dann Siddhartha, das ist ja was ganz, ganz, ganz anderes.
Ja, gut, Siddhartha ist natürlich wie das Panorama von allen Haltungen, die ein Leben bieten kann, von der Askese zur, zur Lust, zur... Siddharthas Leben ist ja eigentlich ein Ritt durch ganz verschiedene Formen, wie man das Leben auch pflegen kann. Also eben vom Mönchtum zu Beginn über die Beziehung zu Kamala, der Kurtisane, zu der Phase, in der er sich wirklich dem Handel verschreibt, bis er dann eigentlich zu einem Zustand kommt, der sich eigentlich nicht mehr auf Indien und den Buddhismus stützt, sondern eher auf den chinesischen Taoismus. Also Yin-Yang, das Ausgleichende von allem etwas und von nichts zu viel. Diese Ausgeglichenheit, der nährt er sich auch als Person natürlich an.
Die Annäherung ans Ausgeglichensein hat bei Hermann Hesse viel, ganz viel mit seinem neuen Leben im Tessin zu tun. Doch darauf kommen wir später zurück. Ja, um nochmals auf Siddhartha zurückzukommen, ich sehe da sehr viel, oder das meine Sicht darauf, es klingt für mich sehr so non-dual, also aus diesem Advaita, Vedanta, Buddhismus, Hinduismus, eben sehr, du hast gesagt, chinesisch, Taoismus, das Yin und Yang. Weiß man denn, ob Hermann Hesse selbst auch so, ist das seine eigene Sichtweise auf das Leben oder fand er das einfach irgendwie noch spannend?
Ich glaube, es ist einfach die Suche nach dem, was letztlich hilft im Leben.
Eine, ja. Siehst du, tief existenziell.
Das kann man sagen, ja. Definitiv.
Das, was letztlich hilft im Leben. Hesse beschreibt es im Jahr 1930 so. Der Glaube, den ich meine, ist nicht leicht in Worte zu bringen. Man könnte ihn etwas so ausdrücken. Ich glaube, dass trotz des offensichtlichen Unsinns das Leben dennoch einen Sinn hat. Ich ergebe mich darein, diesen letzten Sinn mit dem Verstand nicht erfassen zu können, bin aber bereit, ihm zu dienen, auch wenn ich mich dabei opfern muss. Die Stimme dieses Sinnes höre ich in mir selbst, in den Augenblicken, wo ich wirklich und ganz lebendig und wach bin. Was in diesen Augenblicken das Leben von mir verlangt, will ich versuchen zu verwirklichen, auch wenn es gegen die üblichen Moden und Gesetze geht. Diesen Glauben kann man nicht befehlen und sich nicht zu ihm zwingen, man kann ihn nur erleben. So wie der Christ die Gnade nicht verdienen, erzwingen oder erlisten, sondern nur gläubig erleben kann. Wer es nicht kann, der sucht seinen Glauben dann bei der Kirche oder bei der Wissenschaft oder bei den Patrioten oder Sozialisten oder irgendwo, wo es fertige Moralen, Programme und Rezepte gibt. Ob ein Mensch fähig und bestimmt ist, den schweren und schöneren Weg zu gehen, der zu einem eigenen Leben und Sinn führt, das kann ich nicht beurteilen. Auch nicht, wenn ich ihn mit Augen sehe. Der Ruf ergeht an Tausende, viele gehen den Weg ein Stück weit. Wenige gehen ihn bis über die Grenze der Jugend hinaus und vielleicht gar niemand geht ihn völlig zu Ende. Ja, es ist kein einfacher Weg, jener, der dich letztlich frei sein lässt. Was genau Hesse dazu inspiriert hat, nicht locker zu lassen und auf diesem Weg weiterzugehen, non molare, das weiß ich nicht. Mein Gefühl sagt mir, es hat bestimmt zum einen mit seiner Yoga- und Meditationspraxis zu tun. 1950 schreibt er etwa, in Indien glaubt niemand daran, dass Meditation ohne Guru, ohne persönlichen Lehrer erlernbar sei. Vermutlich glaubt auch niemand daran, dass ein Abendländer über die untersten Stufen des Yoga hinauskommen werde. Ich selbst habe weder einen Guru gehabt, noch bin ich auf höhere Stufen gelangt. Aber die Erfahrung habe ich machen können, dass die größte äußere Mithilfe zur Erreichung eines Zustandes der Konzentration und innerer Ruhe in der Tat in den Atemübungen besteht. Zum anderen hat sicher auch der wunderbare Tessin mit Hesses Non-Molare zu tun.
Ich bin grundsätzlich eigentlich der Meinung, dass Hesse mit diesem Umzug nach Montagnola eigentlich sich seinem inneren Kompass, seiner inneren Stabilität annähert. Einerseits natürlich, weil er hier eine noch eher unberührte Gegend, Natur vorfindet, die er über alles liebt, die er über alles beschreibt und zeichnet und wirklich verinnerlicht. Und selbstverständlich, es ist auch eine Gegend, wo er ein bisschen abgeschieden ist. Also man spricht hier nicht Deutsch. Das heißt, die Interaktion mit seinem Umfeld ist hier natürlich per se schwächer, als wenn er in Basel oder in Gainhofen oder in Calw sitzt. Und das hat er sich natürlich auch gewünscht, weil Hesse war wahrscheinlich als Person nicht, der brauchte viel Zeit für sich, fürs Schreiben, fürs Ordnen von Gedanken. Auch wenn er ein schneller Schreiber ist, aber wer schnell schreibt, muss Tiefe haben, muss wissen, was er schreiben will. Und da war für ihn natürlich das Tessin der ideale Ort. Er hatte sehr viele Korrespondenzpartner natürlich, eben ich habe es vorhin erwähnt, die über 40.000 Briefe. Er hatte hier natürlich auch immer wieder Besuch, aber er hat hier sicher auch eine gewisse Abgeschiedenheit gesucht und auch gefunden. Er hat ja dann auch sehr viel Zeit in seinem Garten verbracht. Also eben diese Beziehung zur Natur, die war für Hesse enorm wichtig. Also Hesse ist ja eigentlich auch, wenn es um die Technologie geht, jetzt nicht der extrem vorwärts prescht, sondern eher dafür plädiert, das Technische mit Vernunft einzusetzen. Eben weil er halt die Natur als letztlich höchste Meisterin eigentlich betrachtet.
Und hat er das als wie hier, also wir sind ja jetzt gerade in Montagnola, hat er das hier wie so ganz deutlich gespiegelt gesehen, eben die Natur als höchste Meisterin, einfach weil es hier so atemberaubend schön ist, oder?
Das ist eine schwierige Frage. Also es ist fast ein bisschen exotisch hier. Also die Natur ist, wir wissen, das gibt im Tessin immer längere Regenphasen, aber die braucht offensichtlich auch, dass sich die Natur so vollsaugen kann, um dann wirklich eine Üppigkeit zu zeigen, die wir im Norden nicht kennen. Und die war für ihn, glaube ich, schon sehr, sehr eindrücklich. Aber er ist natürlich, er weiß, dass die Üppigkeit auch die Einfachheit einschließt. Und das Tessin hat Hesse auch angesprochen, weil es eben dieses Einfache und auch Karge hat. Also der Winter ist hier kalt, feucht, eigentlich nicht so attraktiv. Gut, er ist in den ersten Jahren, als er hier war, zwischen 19 und 31, auch sehr oft im Winter weggefahren. Also so im Oktober, November vor der Weihnacht war er in Baden, hat er jedes Jahr dort gekurt. Und dann war er oft zuerst in Davos, später in St. Moritz. Und als es dann wieder besser wurde im Tessin, ist er wieder zurückgekommen. In späteren Jahren natürlich nicht mehr, weil er dann ein neues Haus bekommen hat mit einer Zentralheizung, was er in seinem ersten Apartment in der Casa Camuzzi noch nicht hatte. Da gab es keine Zentralheizung, einfach eine Schmiede. Und man kann sich vorstellen, bei 8 Grad mit einem Schmiede ist dann schon ein bisschen kühl.
Ja, genau. Das kann ich gut nachfühlen. Mein Zuhause ist auch sehr kalt im Winter. Okay.
Heizst du mit Holz, oder?
Unter anderem,
Unter anderem. Okay.
Anyway, haben wir ein Textbeispiel, wo er über den Tessin schreibt oder über die Natur hier schreibt?
Auf der Passhöhe mache ich Halt. Nach beiden Seiten fällt die Straße hinab, nach beiden Seiten rinnt Wasser. Und was hier oben nah und Hand in Hand beisammen steht, findet seinen Weg nach zwei Welten hin. Die kleine Lache, die mein Schuh da streift, rinnt nach dem Norden ab. Ihr Wasser kommt in ferne, kalte Meere. Der kleine Schneerest, dicht daneben aber, tropft nach Süden ab. Sein Wasser fällt nach ligurischen oder adriatischen Küsten hin ins Meer, dessen Grenze Afrika ist. Aber alle Wasser der Welt finden sich wieder und Eismeer und Nil vermischen sich im feuchten Wolkenflug. Das alte, schöne Gleichnis heiligt mir die Stunde. Auch uns Wanderer führt jeder Weg nach Hause. Da ist unglaublich viel drin. Also das schreibt er hin in einer Minute, aber der ganze Gedankengang, der muss bereit sein. Also diese, das zeigt ja eigentlich auch so ein gewissermaßen holistischer Zugang zur Welt. Also er steht da mittendrin, aber er zeichnet eigentlich den Zyklus der Natur. Von der Wolke zum Meer.
Ja, also es scheint mir sehr viel so, dass sehr viel Bewusstsein für den Moment, den er da gerade erlebt, da. Also eine große Fähigkeit, jetzt hier zu sein.
Tiefe.
Ja.
Tiefe Verständnis von den Prozessen von Leben und Sterben. Also dafür ist ja die Natur letztlich... Oder da ist die Natur unser Lehrmeister beziehungsweise unsere Lehrmeisterin, dass wir mit Vergänglichkeit ganz natürlich auch umgehen und eben das Leben nehmen, wie es kommt. Das ist im Sommer extrem üppig, im Winter ist das extrem karg. Und das kann gelegentlich auch ein bisschen bedrückend wirken in der Ausformulierung, dass er natürlich das Thema des dieses Zyklus, der aber auch einen Tiefpunkt hat, und das ist letztlich der Tod im übertragenen Sinn, dass das auch natürlich etwas, also hat etwas Tröstendes, aber vielleicht für gewisse Leserinnen und Leser auch was Deprimierendes.
Ja, weil unser Geist funktioniert ja schon so, dass es gibt wie so diese klaren Einteilungen, das ist gut, das ist schlecht, die Üppigkeit ist besser als die Kargheit. Und was in mir so stark anklingt von Hesses Pointer, ist so, dass, hey, es ist letztlich alles dasselbe. Also es gibt keine Hierarchie.
Es hat alles seinen Platz. Hesse steht ja eigentlich ganz stark für das sich selber finden. Also sich suchen und dann auch verstehen und so sich finden und akzeptieren lernen. Ich glaube, da ist er für viele Menschen auch ein großer Meister, sich zu akzeptieren, wie man ist, die Schwächen zu kennen, aber auch Stärken zu kennen und das Leben halt dann so zu formen, dass es einerseits in einem Gefüge funktioniert, aber auch für sich selbst.
Und da verstehe ich dann schon wieder ganz gut, dass er so als Berater, Coach gesehen wurde, immer noch gesehen wird. Und ich finde, da sind wir, das vorhin im Vorgespräch erwähnt, wie wichtig es dir ist, das Museum Hermann Hesse hier in Montagnola relevant zu halten. Und ich finde, das ist ja ein super Anknüpfungspunkt, weil diese Frage eben, ja, was hilft denn? Oder, ja, die Welt ist heute nicht einfacher. Sie ist viel komplexer scheinbar geworden und die Hochs und Tiefs sind ja immer noch da und da kann man ja wunderbar eigentlich anknüpfen, so hey, look, auch er.
Absolut, und zum Beispiel das Thema Jugenddepression, da ist er natürlich der beste Meister, um das irgendwie in den Griff zu kriegen, und er kriegt das in den Griff, als er sich sein darf. Im Moment, wo er sich zu Akzeptieren beginnt, fängt eigentlich auch eine, ja, da kann er sich auch irgendwie verstehen und damit umgehen. Weil wir sind alle anders. Wir sind, auch wenn wir alle die relativ gleiche Genstrukturen aufweisen, aber wir sind Individuen. Aber wir sind gleichzeitig auch soziale Wesen. Das heißt, wir müssen irgendwie diese beiden Elemente in einen Gleichklang bringen. Wir dürfen uns nicht vernachlässigen und wir dürfen uns gleichzeitig auch nicht zu wichtig nehmen. Also dieses Gleichgewicht, eben da kommen wir auch wieder auf das vielleicht auf den Taoismus, auf das Yin-Yang, auf das Ausgleichende zurück.
Ja, und ich denke, das ist auch für die Gen Z hochaktuell, oder? Dass auch wenn diese Generation so auf Individualität ausgerichtet ist, es ist ja trotzdem diese Sich-Selbst-Werdung oder das Sich-Selbst-Sein-Dürfen, seine Authentizität leben dürfen, das ist ja immer noch hochaktuell, also ist ja nicht einfacher geworden.
Im Gegenteil, das, auch wenn die Individualität natürlich eigentlich schwindet, weil wir uns nicht bewusst sind, wie fest wir eigentlich manipuliert werden. Ja. Wir denken, wir seien unglaublich individuell, aber eigentlich sind wir das Produkt von gewissen Mechanismen. Also es gibt ja nichts, was nicht letztlich kuratiert ist, was einfach so in der Welt steht. Es hat ja durch die Arbeitsteilung, durch unsere Systeme gibt es ja wie so eine Professionalisierung auf allen Ebenen. Also es kommt ja fast nichts in die Welt, ohne dass es wirklich mehr oder weniger durchgedacht ist.
Ja, es gibt wenig, was einfach so für sich stehen darf und nicht noch einen weiteren Zweck oder ein Mittel für etwas anderes ist, oder?
Also ich komme aus der Kunst und vielleicht ist die Kunst noch diese Bastion, die eigentlich, das kann man ja ganz einfach sagen, das Kunstwerk, das entsteht von einer Person, was du oder ich als Sehende, als Lesende, als Schauende sehen, ist dem Kunstwerk egal.
Und mich nimmt es schon Wunder, es war gerade letztes Wochenende oder in einem Wochenende im Oktober, muss ich vielleicht sagen, diese Tagung, eben die sich genau mit dem Blick von Gen Z auf Hermann Hesse befasst hat. Was hast du da mitbekommen? Wie klingt Hesse da an oder ist es einfach total fern?
Ich glaube, Hesse ist dann sehr produktiv, wenn Menschen wirklich auf der Suche sind. Ich glaube, dann fällt er auf fruchtbaren Boden.
Und diese Suche, die Suche nach dem Eigentlichen, wenn dieses Fünkchen in dir angewacht ist, aus welchen Gründen auch immer, dann bleiben auch hundertjährige Texte brandaktuell. Wenn sie so wie jene von Hesse aus dem Herzen und nicht aus dem Kopf geschrieben werden, ja, auch wenn das noch so abgelutscht kitschig klingt. Dann gibt es dieses Erkennen, die Vertrautheit, dass da einer schreibt, der ähnlich fühlt, ein Bruder, ein Verwandter. Über die Einheit. Ich glaube an nichts in der Welt so tief. Keine andere Vorstellung ist mir so heilig wie die Einheit. Die Vorstellung, dass das Ganze der Welt eine göttliche Einheit ist und dass alles Leiden, alles Böse nur darin besteht, dass wir Einzelne uns nicht mehr als unlösbare Teile des Ganzen empfinden, dass das Ich sich zu wichtig nimmt. Viel Leid hatte ich in meinem Leben erlitten, viel Unrecht getan, viel Dummes und Bitteres mir eingebrockt, aber immer wieder war es mir gelungen, mich zu erlösen, mein Ich zu vergessen und hinzugeben, die Einheit zu fühlen, den Zwiespalt zwischen Innen und Außen, zwischen Ich und Welt als Illusion zu erkennen und mit geschlossenen Augen willig in die Einheit einzugehen. Leicht war es mir nie geworden, niemand konnte weniger Begabung zum Heiligen haben als ich, aber dennoch war mir immer wieder jenes Wunder begegnet, dem die christlichen Theologen den schönen Namen der Gnade gegeben haben, jenes göttliche Erlebnis der Versöhnung, des nicht mehr Widerstrebens, des willigen Einverstandenseins, das ja nichts anderes ist als die christliche Hingabe des Ich oder die indische Erkenntnis der Einheit. Die Einheit, die ich hinter der Vielheit verehre, ist keine langweilige, keine graue, gedankliche, theoretische Einheit. Sie ist ja das Leben selbst, voll Spiel, voll Schmerz, voll Gelächter. Sie ist dargestellt worden im Tanz des Gottes Shiva, der die Welt in Scherben tanzt, und in vielen anderen Bildern. Sie weigert sich keiner Darstellung, keinem Gleichnis. Du kannst jederzeit in sie eintreten, sie gehört dir in jedem Augenblick, wo du keine Zeit, keinen Raum, kein Wissen, kein Nichtwissen kennst, wo du aus der Konvention austrittst, wo du in Liebe und Hingabe allen Göttern, allen Menschen, allen Welten, allen Zeitaltern angehörst. Denn einzig darin besteht für mich das Leben, im Fluktuieren zwischen zwei Polen, im Hin und Her zwischen den beiden Grundpfeilern der Welt. Beständig möchte ich mit Entzücken auf die selige Buntheit der Welt hinweisen und ebenso beständig daran erinnern, dass dieser Buntheit eine Einheit zugrunde liegt. Beständig möchte ich zeigen, dass schön und hässlich, hell und dunkel, Sünde und Heiligkeit immer nur für einen Moment Gegensätze sind, dass sie immerzu ineinander übergehen. Für mich sind die höchsten Worte der Menschheit jene paar, in denen diese Doppeltheit in magischen Zeichen ausgesprochen ward, jene wenigen geheimnisvollen Sprüche und Gleichnisse, in welchen die großen Weltgegensätze zugleich als Notwendigkeit und als Illusion erkannt werden. Der Chinese Lao Tse hat mehrere solche Sprüche geformt, in denen beide Pole des Lebens für den Blitz eines Augenblicks einander zu berühren scheinen. Noch edler und einfacher, noch herzlicher ist dasselbe Wunder getan in vielen Worten Jesu. Vielleicht besteht das Unglück unserer jetzigen Welt gerade darin, dass diese höchste Weisheit auf allen Gassen feilgeboten wird, dass in jeder Staatskirche neben dem Glauben an Obrigkeit, Geldsack und Nationaleitelkeit der Glaube an das Wunder Jesu gepredigt wird, dass das Neue Testament ein Behälter der kostbarsten und der gefährlichsten Weisheiten in jedem Laden käuflich ist und von Missionaren gar umsonst verteilt wird. Vielleicht sollten solche unerhörte, kühne, ja erschreckende Einsichten und Ahnungen, wie sie in manchen Reden Jesu stehen, sorgfältig verborgen gehalten und mit Schutzwellen umbaut werden. Vielleicht wäre es gut und zu wünschen, dass ein Mensch, um eines jener mächtigen Worte zu erfahren, Jahre opfern und sein Leben wagen müsste, so wie er es für andere hohe Werte im Leben auch tun muss. Wenn dem so ist, und ich glaube an manchen Tagen, dass es so ist, dann tut der letzte Unterhaltungsschriftsteller Besseres und Richtigeres als der, der sich um den Ausdruck für das Ewige bemüht. Dies ist mein Dilemma und Problem. Es lässt sich viel darüber sagen, lösen aber lässt es sich nicht. Die beiden Pole des Lebens zueinander zu biegen, die Zweistimmigkeit der Lebensmelodie niederzuschreiben, wird mir nie gelingen. Dennoch werde ich dem dunklen Befehl in meinem Innern folgen und werde wieder und wieder den Versuch unternehmen müssen. Dies ist die Feder, die mein Öhrlein treibt. Ja, dies ist die Feder, die mein Öhrlein treibt, oder auch mein »So stehe ich hier und kann nicht anders«, um noch einen Mann der Geschichte zu zitieren. Da geht es mir persönlich genauso. Und ich bin dem Schild zwischen Anja und Lugano unendlich dankbar, dem Schild Museo Hermann Hesse Montagnola, das mich zum Museum und damit letztlich zu einer Wiederentdeckung einer alten Liebe geführt hat. Die erneute Auseinandersetzung mit Hermann Hesse hat mir einmal mehr gezeigt, wie wertvoll solch ewige Texte sind. Texte, die vom derart puren oder rohen oder ungefilterten Menschsein in all seinen Facetten sprechen, dass sich, wer offen genug ist, darin gespiegelt sieht, unmittelbar erkennt. Egal, ob wir das Jahr 1919 oder 2024 schreiben. Die Schubert-Klaviersonate ist übrigens kein Zufall. Hesse war ein großer Fan von Schuberts Musik. Mir bleibt an der Stelle nichts weiter übrig zu sagen als danke vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in 2 Wochen und vielleicht hast du ja auch eine Geschichte mit Hermann Hesse, die du uns gerne erzählen möchtest.
Breath Lab.